Ja, du hast es richtig spannend gemacht, auch für mich. Aber lass mich zunächst zwei, drei Sätze zu dem heutigen Tag sagen und zu den Tagen gestern. Einige von unserer Gemeinde waren in Fritzlar bei der 70-Jahr-Feier unserer CBF, der Bibelschule. Auch ich mit Ruth waren dort, sind aber gestern rechtzeitig zurückgekommen, weil ich heute unabhängig vor 4 Wochen entschieden habe, heute will ich im Gottesdienst sein. Und danach hat es sich so eben ergeben, dass ich auch heute mit der Predigt dran bin. Es war eine sehr schöne Zeit mit Bibelschülern, die ich zum Teil 40 Jahre lang nicht mehr gesehen habe, zusammenzukommen und zu reden. Herzliche Grüße also von der CBF, da es wird heute noch groß gefeiert. Viele sind schon im Dienst hier oben oder einige im Ort und einige draußen und unten in der Küche. Und alle die, die hier oben sind, für euch gibt es heute eine Botschaft und ich hoffe sehr, dass Gott uns auf einige unserer Fragen Antworten gibt, nicht dass ich es wäre. Die Überschrift ist eingeblendet und ihr seht, das, was unterstrichen ist, das soll ein wenig hervorgehoben werden mit einem ganz bestimmten Ziel, um darüber nachzudenken, ob es so ist oder ob es so nicht ist. Gott bezieht seine Kinder ein in sein Handeln. Und vielleicht geht es euch allen auch so, oder vielen von euch auch so, dass ihr zunächst mal nicht allzu viel damit anfangen könnt oder wollt, aber das wird sich ergeben. Als nächstes möchte ich ein Bild euch sehen lassen. Ich habe zuerst nach einer Sandburg gesucht, aber das ist jetzt origineller aus. Ja, also das ist nur ein Modell, das ist nur dazu da, um unsere Gedanken anzuregen, dem, was ich jetzt dazu sagen möchte. Stellt euch vor, ihr geht am Strand spazieren und seht dann eine Sandburg oder eine Festung aus Sand oder einen Bauernhof oder so wie hier, auch etwas Ähnliches wie ein Stranddorf. Durch Zapfen und kann mit Steinen gebaut werden und mit verschiedenen Gegenständen, die das Meer rausschwemmt. Und ihr schaut und fragt euch, wer hat das gemacht? Und wenn da ein Junge daneben ist, der da mitspielt, dann fragt ihr, wer hat diese Sandburg oder dieses Gebäude errichtet? Und zum Beispiel ein 5-jähriges Kind würde sagen, was meint ihr? Ich und mein Papa. Und wenn ihr das Kind noch weiter fragt, wer hatte denn so eine geniale Idee zu diesem Bauwerk? Ich, das Kind. Das ist dazu da, um aufzuzeigen, wie gläubige Menschen manchmal oder oft, vielleicht nicht in Worten, vielleicht nicht öffentlich, aber in ihrer Gedankenwelt, in ihrer Einstellung sich verhalten. Nach dem Motto, ich hatte da so eine gute Idee und habe sie vor Gott ausgebreitet. Oder wir haben da ein Projekt vor, haben überlegt, wie wir das machen, organisieren. Und jetzt lasst uns beten, dass Gott das Gelingen gibt. Merkt ihr, was ich zum Ausdruck bringen möchte? Und Gott soll uns jetzt da bei diesem Projekt Hilfe leisten. Das Kind, Papa hat mir geholfen. Das ist kindisch und kindlich zugleich. Aber das macht es deutlich, wie wir als Kinder Gottes manchmal uns auch noch kindisch benehmen in unserer Haltung. Ich habe gedacht, und nach meiner Meinung, ich meine so und so weiter, immer dieses Ich, das ist doch immer wieder so stark im Vordergrund. Das krasse Gegenteil wäre, Gott hat mir gezeigt. Gott hat zu mir geredet. Kann alles auch sein. Aber dass wir hier eine Waage finden, einen Ausgleich finden, beziehungsweise eine geordnete Einstellung, wo die Reihenfolge stimmt. Und in der nächsten Folie, da habe ich einige Sätze aufgeschrieben, die sind nur ausdrucksweise aus den vielen verschiedenen Aussagen, die so in christlichen Kreisen bekannt sind. Manche populär, manche weniger bekannt. Zum Beispiel unser Gebet, auch wieder unterstrichen. Unser Gebet bewegt den Arm Gottes. Da steckt was drin, aber lasst uns genau hinhören. Unser Gebet bewegt den Arm Gottes, ist das so? Oder eine andere Aussage, wir wollen in unseren Gebeten Gott bestürmen. Ist Gott jemand, der sich in einen Turm, in eine Festung verschanzt hat, versteckt hat und hohe Mauern gebaut hat und jetzt lässt er seine Kinder so richtig Bollwerke aufbauen, ja, bis sie endlich da durchdringen. Ist ein bisschen zugespitzt, aber ich habe solche Aussagen gehört und deswegen will ich sie einbinden heute. Oder wenn wir beten, handelt Gott. Und heute wurde schon die Frage gestellt, ja, wenn wir nicht beten, handelt er nicht. Ja. Wenn wir fasten und beten, dann redet Gott. Oder wir haben gefastet und gebetet und Gott hat geantwortet. Und dann stehen wir oft vor der Versammlung oder auch in kleineren Kreisen oder da vor der Welt und sagen, also darauf kommt es an. Kommt es wirklich darauf an? Oder muss man hier eindeutig verlagern? Das sind Fragen, die im Laufe der Predigt vielleicht auch beantwortet werden können. Zwei Merkverse in der nächsten Folie, die schon in die Richtung führen, in die ich zu einem Ziel kommen möchte. Der Heilige Geist ist es, der in uns, in unserem Bewusstsein eingibt, was wir beten sollen, wie wir beten sollen, wofür wir Fürbitte tun sollen, sogar bis in die Details, wo wir beten sollen und sogar in welcher Haltung wir ganz bestimmten Situationen vor Gott treten. Der Heilige Geist Gottes ist es, der uns Gedanken gibt, Ideen gibt, der uns erinnert an bestimmte Personen und bestimmte Notsituationen und bestimmte Bereiche im Reich Gottes, im Leben der Gemeinde. Es gibt so viel. Und jedem Einzelnen teilt der Heilige Geist zu, je nachdem, wie unsere Zeit ist, wie unser geistlicher Stand ist, welche Bezüge wir haben zu bestimmten Personen, zu bestimmten Aufgaben und Diensten in der Gemeinde, Familie im Reich Gottes. Und er will aussuchen und uns zuteilen, was und wofür wir berufen sind, einzustehen. Und dann ist es Gott selbst, der durch den Heiligen Geist und in Jesus Christus bestimmte Rahmenbedingungen schafft, Umstände, Situationen schafft, die dann eben ein, und es wird zu einer Überzeugung und zu einem kraftvollen Mitwirken mit Gott. Nicht er hat uns mitgeholfen, sondern wir sind einbezogen worden und dürfen mithelfen, mitwirken. Ich denke, wir alle kommen mit, in welche Richtung es geht. Dazu natürlich biblische Beispiele. In der nächsten Folie sehen wir drei Geschichten, eine aus dem Alten Testament und zwei aus dem Neuen. Zuerst möchte ich euch in Gedanken und im Geist und in eurem Denken hinführen nach Arabien. Ich hätte gerne Bilder gezeigt, aber man weiß noch nicht so genau, ganz genau, wo der Berg Sinai sich befindet, und deswegen habe ich das ausgelassen. Aber stellt euch vor, irgendwo Nordwest Saudi, das heutige Saudi-Arabien oder Süden von Jordanien, irgendwo in diesem Bereich Arabien, dort lag und liegt heute noch der Berg Sinai. Und Mose ist von Gott auf den Berg hoch gerufen worden, 40 Tage lang war er da oben, um die Worte Gottes in schriftlicher Form, eingraviert in steinerne Tafeln, zu empfangen. Der schriftliche Ausdruck des Willens Gottes, so dass es auch längere Zeit an aufbewahrt werden kann. Und Gott hat sich dort dem Mose mitgeteilt, und zwar nicht nur jetzt mit den 10 Tafeln und mit den 10 Worten, 10 Geboten, sondern auch auf vielfältige Weise hat er seinen Willen dem Mose kundgetan und höchstwahrscheinlich auch ihm Offenbarungen gegeben in Bezug auf die Vergangenheit, was da alles von Gott an Offenbarung an die Väter gegeben und geschehen ist, kombiniert mit dem, was Mose schon gehört hat aus Überlieferung von seinen Stammesvätern, sodass er einen Einblick bekommen hat in die Offenbarung Gottes. Nicht nur Äußerliches in dem brennenden Berg, nicht von natürlichem Feuer, und in dem Rauchenden und in dem Donner und in dem... Mose ist ganz da oben, er ist ganz weit weg vom Volk, er hat keine Ahnung, was da unten passiert, aber Gott weiß, was da unten im Volk abgeht. Und eines Tages und zu einer bestimmten Stunde sagt Gott zu Mose: Auf, geh hinab, steig hinab. Denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, hat's verderbt, ist abgefallen. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und gerufen: Das ist dein Gott, das sind deine Götter Israel, die dich aus Ägypten geführt haben. Und haben ihm geopfert. Und nun, Mose, lass mich, dass ich dieses Volk vernichte und dich zu einem großen Volk mache. Das ist ein gewaltiger Augenblick, der ein klein wenig hineinschauen lässt in das Wesen und die Denkweise Gottes, auch in sein Herz, in seine emotionale Welt. Er spricht mit Mose und sagt: Jetzt kommt diese Eigenschaft zum Zuge, die wir so ungern von Gott hören wollen. Lass mich, dass mein Zorn entbrenne und ich sie vernichte. Was für ein Gott. Das passt vielen nicht. Aber so ist Gott auch. Und jetzt die Haltung von Mose. Und das ist alles zu unserem Thema heute. Ich weiß nicht, ob er niedergefallen ist vor Gott, auf jeden Fall in Anbetung und in Zittern und Sagen steht im Text, oder kann man aus dem Text entnehmen, er stellt sich Gott gegenüber, also entgegen, und sagt, Herr, tu das nicht. Zwei Begründungen. Was werden die Völker sagen? Was werden die Ägypter sagen? Er hat sie aus Ägypten geführt, damit er sie in der Wüste umbringe. Was für dich bedeuten? Und der zweite Gedanke, Mose hätte ja in seinem Inneren denken können, jetzt endlich komme ich dran. Nach all den 80 Jahren, jetzt bin ich dran. Er will mich zu großem Volk machen. Was für eine Ehre, was für ein Privileg, was für eine Bevorzugung. Da kommt dieses Menschliche doch zum Zuge und fängt an, wach zu werden. Ich bin gefragt. Ich werde erhoben. Das egozentrische Denken, diese Selbstsucht, diesen Eigennutz, dieses, was mir zugute kommt, von anderen wegsehen. Die haben es verderbt vor Gott. Die sind so schnell abgewichen. Recht ihnen. Und Mose sagt, gedenke, Herr, was du Abraham, Isaac und Jakob versprochen hast, verheißen hast, geschworen hast, gedenke doch an deinen Bund mit Abraham. Dieses Wegsehen von sich und von dem eigenen Vorteil auf das, was Gott einmal vor 400 Jahren schon als eine Weichenstellung vorgegeben hat, die Richtung angegeben hat. Abraham, Isaac und Jakob und dann die 12 Stämme. Und jetzt Mose, ich allein? Nein, gedenke, was du zugesagt hast. Halte dich an das, was du ursprünglich angedacht hast, an deinen Plan A. Stellen wir uns vor, Mose vor Gott, dem Allerhöchsten. Und so argumentiert er. Was für eine Erkenntnis hatte er und wie hatte er seine Gotteserkenntnis, aber auch seine Selbsterkenntnis angewendet, richtig in diesem Augenblick. Und es steht in einem anderen Zusammenhang dann, und er flehte zu Gott, dass Gott sein Volk nicht verderben soll. Und er ging noch weiter. Ungewöhnlich. Es ist nicht ganz einmalig vernichten. Dann tilge auch mich aus dem Buch, das du geschrieben hast. Was für eine Einstellung. Dieses Mir, meiner, mich, ich vorne und hinten und in der Mitte und immer, Herr, bewahre uns auf dem Weg, den wir fahren. Warum bitten wir nicht einmal auch, Herr, bewahre mich, dass ich niemand zu Schaden fahre oder dass ich niemand zu Leide etwas tue. Immer dieses, wir sind bewahrt geblieben, aber andere hatten Unfälle. Wir sind vor der großen Katastrophe beschützt geblieben. Gott hat uns bewahrt, andere weggerafft oder andere sind zu Schaden gekommen. Ich spreche aus meinem Denken und aus meinem Herzen, aus meinem kleinen Mikrokosmos des inneren Denkens und Empfindens. Wie gut, durch den Stau durchgekommen. Andere stehen da, kilometerweit. Grenzübergänge, 8 Stunden stehen. Kommen da für Emotionen hoch? Oder der Alltag mit den Kindern und auf der Arbeit. Ich habe Zusage bekommen, den anderen wurde abgesagt. Das ist uns eigen. Wie ist da Mose? Dann tilge mich auch aus dem Buch, das du geschrieben hast. Er war also bereit, auch ferne von Gott zu sein, keinen Anteil zu haben an der göttlichen Welt und Herrlichkeit, wenn das Volk zu Schaden kommt. So eine Einstellung. Ich möchte jetzt nicht weiter auf diese Details eingehen, wie das dann sich nachher entwickelt hat, als er nach unten kam. Vielen von euch sind die Geschichten bekannt und da können wir noch mehr gelegentlich persönlich ins Gespräch kommen. Aber das Flehen und Einstehen und die Fürbitte Moses vor Gott, das hat mich sehr bewegt. Immer, aber ganz besonders jetzt im Rahmen unserer Themenreihe Gebet. Dass wir hier eine gute, richtige Einstellung einnehmen. Mose wusste und kannte den Willen Gottes. Und das, was Gott hier gesagt hat, wir können es nicht genau sagen. Hätte Gott es wirklich so gemacht oder wollte er Mose herausfordern und prüfen? Sei es, wie es ist oder wie es war. Wichtig ist für uns, dieses, was er ursprünglich gesagt und vorgehabt hat zu tun und was er auch gedenkt zu tun und Mitleid und Mitgefühl mit denen, die abgefallen waren. Mit denen, die einen anderen Gott sich gewählt haben. Mitgefühl, Barmherzigkeit, Liebe, Bereitschaft, sich als Opfer hinzugeben, damit die anderen nicht endgültig zu Schaden kommen. Machen wir einen großen Sprung und bauen die Brücke zu Apostel Paulus. Das ist das Zweite. Auch diese Stelle und diese Haltung von Paulus hat mich immer sehr, sehr bewegt. Auch Fragen aufkommen lassen, auf die ich nicht ganz klar Antwort habe. In Kapitel 10, Vers 1 sagt er, dass er hat gefleht zu Gott und er war bereit, ferne von Christus zu sein, ferne von Christus zu sein, ausgeschlossen zu sein, verflucht zu sein, verbannt zu sein, wegen seiner Brüder, der Stammesgenossen aus dem jüdischen Volk. Paulus. Und in Kapitel 9, den ersten Versen, sagt er, dass er große Traurigkeit, also Betrübnis seiner Seele empfindet für seine Stammesverwandten aus Israel, denen die Verheißungen gehören, die Väter gehören und denen der Bund gehört. Große Traurigkeit. Ihr Lieben, lasst uns über kein Volk der Erde uns überheben. Weder über die Juden, noch über die Araber, noch über die Palästinenser, noch über die Russen, noch über die Amerikaner. Über kein Volk der Erde uns überheben und durch Pauschalaussagen und Definitionen oder Bewertungen oder Beurteilungen oder vielleicht sogar Verurteilungen unsere innere, menschliche, fleischliche, ja, ich sage mal so, satanische Haltung preiszugeben und zu bekunden. Lasst uns sehr, sehr, nicht nur zurückhaltend sein, sondern uns völlig distanzieren von solch einer wegen der vielen anderen, wenn viele andere dafür hätten gerettet werden können. Und er flehte zu Gott wegen seinen Stammesverwandten. Er war unterwegs unter den Heiden, unter den verschiedenen Völkern. Aber immer wieder hat er seine Stammesverwandten aufgesucht in verschiedenen Städten, in den Synagogen. Da ist er immer zuerst hingegangen, weil das Prinzip von Jesus war, zuerst den Israeliten und dann den anderen. Nicht eine Wertung, wer ist besser, wer ist mehr, wer hat Vorteile. Paulus sagt, keiner hat Vorteile, keiner hat Nachteile, sondern die Reihenfolge muss eingehalten werden. Irgendwo muss der doch bei einem anfangen. Und dann hat Christus gesagt, also zuerst gehst du dahin und dann dorthin. Dieses Empfinden im Herzen, im Bewusstsein und dass die Emotionen durchdrungen werden von dieser inneren göttlichen Haltung. Bangen, Mitgefühl, Erbarmen, Empfinden für Menschen, die verloren gehen, die noch im Unglauben stehen. Und das Dritte, das heißt nicht, dass Jesus an der dritten Stelle steht, sondern weil es das Ganze untermauert und einkreist. Jesus sandte seine Jünger aus mit der klaren Botschaft, geht hin zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Auch die Reihenfolge hier. Geht nicht auf der Heidenstraßen, auf die Dörfer der Samariter, sondern zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Und als Jesus selbst die Menge vor sich sah, dann sagt er seinen Jüngern, Matthäus 10 am Ende, mich jammert des Volks, denn sie sind wie Schafe, die verirrt sind und keinen Hirten haben. Dieses Jammert des Volks, dieser Begriff, der dort verwendet wird, ist ein Begriff, der alle Innereien des Menschen, also Herz, Lunge, Leber, Magen, Därme, alles, das Ganze, die ganze inneren Organe, weil sie verloren sind, verirrt sind. Was für eine Haltung, die hier zum Ausdruck kommt. Und er fleht zu Gott, könnt ihr euch erinnern, an das eins von den sieben Worten am Kreuz, Vater, vergib ihnen. Und hier liegt auch eine Antwort, die auf die Frage, die gestellt wurde, würde den Gegnern von Jesus vergeben worden sein, wenn Jesus nicht gebetet hätte? Er hat ja nach dem Willen Gottes gebetet. Er hat von sich weggesehen. Das war ja der Ursprung, Plan Gottes, Menschen zu erlösen, zu befreien, ihnen ihre Sünden zu vergeben. Und Jesus ist hier genau in diesem Strom des göttlichen Willens und der göttlichen Zielsetzung. Und der Heilige Geist ist da, auch der in Jesus Christus, dem Menschensohn, innewohnte und ihn dazu befähigte und bewegte, inmitten der Schmerzen und des Leidens und des Anblicks der Spottenden vor ihm, zu sagen, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Fürbitte im Namen Gottes, unter der Wirkung des Heiligen Geistes, zur rechten Zeit, mit den passenden Worten, laut hörbar, an der richtigen Stelle, im richtigen Rahmen, das kommt bei Gott an. Und dafür, damit ihnen vergeben werden kann von Gott auf legalem Wege, war er bereit. Und das war jetzt der Einzige im Vergleich zu Mose und Paulus, der tatsächlich sein Leben hingegeben hat. Als Gabe und Opfer für die Verlorenen. Das bewegt mich sehr. Das bewegt mich in Richtung auf mein Gebetsleben, mein Gebetsdienst, meine Ausrichtung in meinem inneren Denken, Fantasien und was da alles so, alles die innere Welt so in sich hat, ja? Um Ordnung zu schaffen, um eine klare Richtung zu bekommen, um klare Eckpunkte zu erkennen, wofür ich zuständig bin, wofür nicht ich. Bitte, Fürbitte, für Wegsehen von mir, von mir selber, auf die Not der anderen und die Hinwendung dann zu Gott. Aber immer in dem Gedanken und immer in dem Bewusstsein und in der klaren Erkennung, das kommt von Gott, das macht er mir klar und dahin führt mich der Heilige Geist, das zu tun, das zu sagen, dorthin zu gehen, das auszusprechen in meiner Fürbitte. Und das wäre mein Ziel, das ist die letzte Folie, das wäre das Ziel der heutigen Predigt und auch des Gottesdienstes heute im Rahmen unserer Themenreihe. Drei Bereiche würde ich heute gerne vorstellen für uns als Ortsgemeinde. Es gibt vieles andere, aber drei. Das eine ist Fürbitte für die Menschen, die sich verirrt haben. Wir gingen alle in die Irre. Aber einige von uns sind gefunden worden und wissen jetzt, wo sie hingehören. Aber der Blick für die Verirrten, die weggegangen sind, ich meine nicht in erster Linie von der Gemeinde, sondern von Christus, die sich verirrt haben, die sich verheddert haben, irgendwo unterwegs sind und mit ihren Problemen nicht klarkommen, aber trotzdem wussten sie sich durchs Leben und kommen nicht klar. Damit ihnen von Gott her, durch das Wirken des Heiligen Geistes, der dazu ausgesandt ist, eine Sehnsucht ins Herz zu legen nach zu Hause, nach dem Zurück von dort, wo sie weggegangen sind. Und wir lesen in Johannes 6, 44, 65, dass sinngemäß niemand kann zu Gott kommen, niemand kann zu Christus kommen, wenn nicht der Vater, der ihn gesandt hat, der Christus gesandt hat, ihn zieht. Ihn zieht. Das heißt, anspricht und in seinem Inneren bewegt und eine Sehnsucht in ihn hineinlegt und das durch den Heiligen Geist, der gesandt ist. Nach Johannes 16, 8 bis 11 heißt es, er wird der Welt die Augen auftun über die Sünde. Er wird sie überführen, überführen. Das heißt, er wird Klarheit schaffen und sie werden erkennen, dass sie auf falschem Weg sind, dass sie verirrt sind. Ob sie sich dann noch entscheiden, lockt und mahnt und weckt Sehnsucht in Menschen zu Christus zu kommen. Sind wir die großen Macher? Sind wir die großen Evangelisten? Sind wir die großen Bekehrer von Menschen? Sind wir die großen Retter? Oder dürfen wir mitwirken? Sind wir privilegiert, einbezogen zu werden in Gottes Handeln, das er schon vorbereitet hat? Und wir sind dabei, wir dürfen dabei sein. Und die Verantwortung hat Gott und wir können gelassen sein, ruhig bleiben, entspannt bleiben. Gott wirkt. Wir müssen nur genau hinhören, was wir sagen oder wo wir schweigen sollen, was wir tun oder was wir nicht tun sollen. Die Idee kommt von Gott. Und er hat längst begonnen, dieses Projekt. Und dann bezieht er einen ein als erste Stufe, dann bezieht er den anderen ein als Nacharbeiter und dann den dritten und dann die Gemeinde. Und so kommen Menschen wieder zurück aus der Verirrung. Und eine zweite Fürbitte, die ich ans Herz legen möchte, ist, dass wir Fürbitte tun für Menschen, die sich blenden lassen von der sogenannten Freiheit dieser Welt. Endlich mal los, endlich mal frei sein, tun und lassen, gestalten, wie man es sich selber vorstellt. Und dann fallen die Menschen buchstäblich vor unseren Augen von einer Falle in die andere. Sie tappen von einem in das andere rein und kommen nicht raus. Und der Strick, der wickelt sich immer mehr. Und der Sumpf, der wird immer tiefer und immer fester hält er die Menschen. Die sogenannte Freiheit. Es gibt keine Freiheit in dieser Welt. Es gibt nur Gefangenschaft, es gibt Sklaverei, es gibt Gebundenheiten. und den Menschen selber nie loskommen. Und deswegen sind wir als befreite Menschen gefragt, auf Gottes Stimme zu hören und Fürbitte zu tun, damit Gott ihnen ihre Augen des Herzens öffnet. Eine Stelle aus dem 2. Timotheusbrief 2, Vers 25, sinngemäß. Ob nicht Gott ihnen einst, also irgendwann, Sinnesveränderung, da steht Buße, ja, Sinnesveränderung gibt, die Wahrheit zu erkennen und sie wieder frei werden von des Teufels Strick, von dem sie gefangen denken, gibt. Und wir sind einbezogen und gefragt, dass wir sie nicht aus dem Auge verlieren, diese Menschen. Fürbitte tun für sie. Und Gott kann in ihr Herz hineinwirken, wenn wir mit unserer Sprache, mit unseren Worten, mit unserem Verhalten und mit unseren manchmal holprigen Zugängen es nicht schaffen werden. Gott hat Zugang und er kann es wirken. Er will uns mit einbeziehen. Und das Dritte, was mir sehr am Herzen liegt, auch in den letzten Jahren. Lasst uns auch als Gläubige aus den heidnischen Kulturen, aus den Nationen, die Menschen nicht aus dem Auge verlieren und vergessen, von denen doch das Heil kommt. Ich habe angefangen, einen Artikel für die PZ zu schreiben, denn das Heil kommt von den Juden. Wer es mal gelegentlich nachlesen will, kann auf mich zukommen. Und da geht es auch darum, dass Jesus hat das ausgesagt im Gespräch mit der Samariterin. Und damit hat er nicht auf die damals gegenwärtige Führung Israels und das Gebilde, das Staatsgebilde, das damals dort so verformt und verkommen war, hingewiesen, sondern auf die göttliche Heilslinie, die in diesem Volk und durch dieses Volk, man kann sagen durch den gläubigen Rest in diesem Volk, hindurch gezogen wurde und sich verwirklicht hat. Und dann kam der wahre Jude Jesus. Und dann hat er seine Jünger, alles jüdische Menschen, berufen. Und dann die 120, alles jüdische Menschen. Und dann die 3000, alles Juden von der Herkunft her. Und dann die 5000, dann gingen sie in die Welt hinaus. Das Heil kommt von den Juden. Und Paulus sagt, wenn sie nicht bleiben im Unglauben, Gott kann sie wieder einpfropfen. Es gibt viele, es gibt tausende Menschen, die Christus, ja, sie sagen Messias, als ihren Retter angenommen haben, ihn anerkennen. Und sind Feinde, zu Feinden geworden und zu einer Sekte geworden im heutigen jüdischen Kulturkreis. Wie damals bei Jesus. Lasst uns beten und Fürbitte tun, dass Gott auch aus diesem Volk, auch in unserer Stadt, gibt es hunderte von Menschen, die jüdischer Abstammung sind, auch von diesem Volk kommen ist, annehmen und gerettet werden. Fürbitte tun. Wir als Deutsche und hier in Deutschland haben ganz wenig Zugang zu jüdischen Menschen. Aber Fürbitte tun für sie, dass Gott es einem und dem anderen aufs Herz legt und sie kommen und sie fragen. Diese drei Gebetsanliegen würde ich heute uns als Ortsgemeinde ans Herz legen. Und lasst uns das jetzt in diesem Augenblick tun. Lasst uns aufstehen und ich möchte euch bitten, dass ihr nur an diesen drei Bereichen bleibt. Mit einigen Gebeten, ganz konkret, ganz konzil, ganz gezielt. Ihr braucht keine Namen nennen, das ist vielleicht nicht angebracht. Aber ihr wisst alle, wer sich verirrt hat. Ihr wisst alle, wer in der Gefangenschaft sich draußen befindet. Und betet auch für die Menschen der jüdischen Herkunft in unserer Stadt. Kommt.